Ja, ihr Lieben, ich möchte alle Anwesenden ganz herzlich begrüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich auf der einen Seite, dass so viele gekommen sind, die das letzte Mal nicht da waren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen schade, dass ihr den ersten Teil, das erste Kapitel des zweiten Petrusbriefes nicht mitbekommen habt. Ich will versuchen, einfach noch einmal ein paar Punkte auch vom letzten Mal in Erinnerung zu rufen. Ja, das hat eigentlich der Stefan schon sehr gut gemacht. Aber vielleicht ganz grundsätzlich noch einmal zum zweiten Petrusbrief. Wir haben uns erinnert, dass Gott eigentlich gerade in den Abschiedsbriefen der Apostel in besonderer Weise prophetisch zu uns redet in Bezug auf die letzten Zeiten, in Bezug auf die Endzeit, auch in Bezug auf die Gefährdung der wahren Gemeinde durch Irrlehren und Verführung. Das ist eigentlich ein Thema, das sich durch alle Abschiedsbriefe hindurchzieht und übrigens auch ein Thema, was insgesamt in allen zweiten Briefen besonders anklingt. Sogar der zweite Korintherbrief, da ist das 11. Kapitel, das 6. Kapitel sehr, sehr wichtig, auch für die Endzeit. Der zweite Thessalonicher Brief handelt massiv von Endzeit, auch von Verführung im zweiten Kapitel. Und eben ganz klar der zweite Petrusbrief, auch der zweite Timotheusbrief, aber auch 1. Timotheus und Titus, ja, sind auch endzeitlich besonders wichtige Briefe, in denen wesentliche Aussagen gemacht werden, Warnungen vor der Verführung, prophetische Aussagen über die endzeitlichen Entwicklungen in der Gemeinde. Und das gilt natürlich auch für die drei Johannesbriefe, ja, die ja ebenfalls das geistliche Vermächtnis des Apostels Johannes darstellen. So wie eben der zweite Petrusbrief das geistliche Vermächtnis und der Abschiedsbrief des Apostels Petrus ist an die Gläubigen der damaligen Zeit, aber eben durch die Leitung des Geistes Gottes auch an uns. Und wir haben uns schon erinnert, dass die letzten Worte eines bedeutenden Gottesmenschen doch unwillkürlich bei uns besonderes Gewicht haben. Ja, dass eben Gott auch noch einmal solchen Werkzeugen, die er besonders gebrauchen konnte, oftmals am Ende ihres Lebens einen prophetischen Ausblick schenkt. Wir haben uns auch erinnert, dass das auch zum Beispiel mit dem Segen von Jakob und auch dem Segen von Mose so war, mit dem Ende des 5. Buches Mose, wo Gott dem Mose über die allerletzten Zeiten bis hin zu den zukünftigen Zeiten der großen Drangsal schon vieles geoffenbart hat über die Zukunft Israels. Und so ist es eben bei den Aposteln auch über die Zukunft der Gemeinde. Und deshalb ist es wirklich für uns wertvoll, und das möchte ich uns nochmal ans Herz legen, dass wir bewusst diese Briefe einmal gründlicher studieren. Das kann uns eine ganz wertvolle geistliche Zurüstung für die Endzeit geben. Und deswegen bin ich dankbar, dass auch unser Stefan dieses Thema sich gewünscht hat und mir gestellt hat. Ich habe mich ja schon etwas ausführlicher damit befasst und auch eine Auslegung geschrieben, einfach weil ich den Eindruck habe, dass eben diese Briefe genauer studiert werden sollten, weil sie uns sehr viel geistliche Zurüstung für die Endzeit geben können. Ja, wir haben also beim ersten Kapitel des zweiten Petrusbriefes gesehen, dass er eigentlich auch schon das Thema Endzeit und Endzeitverführung behandelt, allerdings indirekt. Ja, wir haben gesehen, dass wir eigentlich das ganz gut so zusammenfassen können, dieses erste Kapitel unter dem Gesichtspunkt, dass der Geist Gottes uns darin zeigt, welche prophylaktischen, vorbeugenden Maßnahmen hilfreich sind, damit Gläubige nicht verführt werden. Und da haben wir gesehen, und drei Punkte kann ich nur noch mal wiederholen, ganz kurz, das hat der Stefan perfekt wiedergegeben und wiederholt. Das erste ist, Gottes Gnade hat uns in Christus alles gegeben. Wir haben alles, was wir brauchen, um zu überwinden in der Endzeit, um zu bestehen, um ein gottesfürchtiges Leben in Heiligung zu führen. Der Herr hat uns alles geschenkt. Die Frage ist, nehmen wir das auch in Anspruch? Leben wir das aus, was uns Gottes Gnade geschenkt hat? Oder leben wir auf eine Weise, dass diese ganzen Segnungen uns gar nicht berühren und uns auch nicht wirklich helfen können, weil wir sie nicht im Glauben ausleben? Das ist unsere Verantwortung, und da hat eben der zweite Teil uns gezeigt, ja, Wir brauchen ein ausgewogenes, geistlich gesundes Leben, in dem Gottesfurcht, in dem Tugend, in dem standhaftes Ausharren, in dem Liebe zu den Brüdern, Agape-Liebe, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, in dem diese Dinge vorhanden sind und nicht nur vorhanden sind. Wir haben auch gesehen, alles, was stagniert, ist im Grunde krank und geht irgendwann mal zurück. Gott möchte, dass wir darin zunehmen. Dass wir diese Dinge wirklich nicht nur festhalten und bewusst danach streben, sich Gott zur Verfügung zu stellen, sondern dass wir darin auch wachsen. Und wir haben festgestellt, dadurch können wir unsere Berufung und Auserwählung für uns festmachen, dass wir auch Heilsgewissheit haben, wenn wir ein gesundes geistliches Leben führen und eifrig und fruchtbringend sind. Und wir haben aber auch gesagt, es gibt auch den traurigen Zustand für Gläubige, dass sie träge und unfruchtbar sein können für Christus. Und haben uns auch gesagt, das sollten wir uns immer wieder mal im Licht des Wortes Gottes prüfen. Wie sieht es bei mir aus? Bin ich fruchtbar für den Herrn? Wachse ich im Glauben? Stagniere ich? Gehe ich vielleicht sogar zurück? Muss ich sagen, vor 5 Jahren war ich viel eifriger und viel fester im Glauben als heute? Dann ist es höchste Zeit, Bilanz zu ziehen und Buße zu tun und das Leben wieder ganz neu auf den Herrn Jesus auszurichten. Das Wunderbare ist, auch wenn wir versagen, wenn wir irre gehen und wir beugen uns vor dem Herrn und bekennen es ihm und weihen uns ihm neu, dann gibt er uns die Gnade auch für einen Neuanfang und für einen erneuerten Segen und neue Kraft für die Christusnachfolge. Ja, und dann der letzte Punkt, eben, dass Gottes inspiriertes Wort uns ein ganz wunderbares Licht, eine feste Orientierung geben kann in dieser letzten Zeit, dass es uns wirklich auch festmachen kann gegenüber den verschiedenen verführerischen Stimmen, wenn wir also festhalten an dem völlig gewissen prophetischen Wort und es als ein Licht annehmen, das in einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und deswegen haben wir auch uns nochmal erinnert, dass eben die Gläubigen, die wirklich gottesfürchtig heilig leben und die im Wort Gottes studieren, dass die einen ganz klaren Schutz haben vor der Verführung und auch wirklich zuversichtlich sein dürfen, dass sie durchkommen durch diese letzte Zeit. Und eben noch einmal die klare Akzent auf die Inspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift. Und es ist ganz klar vor dem Hintergrund, dass jeder Irrlehrer auf seine Weise versucht, die Allgenugsamkeit, die Inspiration und Autorität der Heiligen Schrift zu untergraben, in Frage zu stellen und letztlich dagegen zu arbeiten, gegen diese Glaubensüberzeugung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir sie in aller Einfalt und ganz bewusst festhalten. Ich lese nochmal die Verse 20 und 21 vom ersten Kapitel, bevor wir ins zweite übergehen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Wir haben uns auch erinnert, Weissagung der Schrift heißt hier im allgemeinsten Sinn jedes Wort Gottes. Der Prophet, alle Autoren der Heiligen Schrift waren Propheten. Der Prophet ist ein autorisierter und vom Geist Gottes inspirierter Sprecher und Bote Gottes. Das Besondere des Propheten war, dass wenn er in seinem Amt und Dienst gesprochen hat, dass er nicht seine eigenen Worte, nicht irgendwelche eigenmächtige Deutungen gesprochen hat, sondern die Worte des lebendigen Gottes. So spricht der Herr. So haben es die alttestamentlichen Propheten immer wieder gesagt. Und das ist eben der Schlüssel. Keine heilige Schrift, keine inspirierte Schrift ist von eigenmächtiger menschlicher Deutung und Ursprung, sondern es ist ein göttlicher Ursprung. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und deshalb diese Worte Gottes, die sind das Licht, das uns in dem Zwielicht und der Finsternis dieser Zeit klare Orientierung gibt. Wenn wir sie einfältig festhalten und fleißig studieren, dann haben wir eine klare Orientierung und wir haben auch einen ganz wirksamen Schutz gegen die endzeitlichen Irrtümer, die unvermeidlich kommen werden, die auf uns eindringen werden und die wir zurückweisen und überwinden sollen. Dazu gibt uns Gott alles und dieses erste Kapitel hat uns diese dreifache Zurüstung gezeigt, die wir haben in der Endzeit, um die Irrlehrer zu überwinden. Und nun kommt das zweite Kapitel und es ist ein Kapitel, das auf eine Weise einem Furcht machen könnte, das einen sehr ernsten Inhalt hat, das in sehr, sehr ernsten Worten das Auftreten von falschen Lehrern in der Gemeinde Jesu Christi vorhersagt, beschreibt, in äußerst ernsten Worten sagt, diese Leute sind Frevler, sind Gottlose und Gott hat das Zorngericht über sie schon von Ewigkeit her fest beschlossen. Und dann geht der Geist Gottes weiter und schildert die moralischen Qualitäten dieser Irrlehrer, dass sie nämlich Frevler sind, dass sie in Unreinheit, Hurerei, Rebellion und Frechheit leben. Wir werden noch sehen, warum. Es hat ja alles seine Ursache. Manche oberflächliche Christen würden vielleicht lieber dieses Kapitel überspringen oder vielleicht hat es der eine oder andere schon übersprungen, weil man sagt, das ist so negativ, so unerfreulich. Ich beschäftige mich lieber mit dem Positiven. Ich verstehe das ja, aber ihr Lieben, so dürfen wir nicht handeln. Ja? Im 2. Timotheus 3, wir lesen das vielleicht nochmal, wir haben das, uns, glaube ich, schon in Erinnerung gerufen, da heißt es ja, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nicht nur unsere Lieblingsstellen, nicht nur Jesaja und Philipperbrief und so die ganzen ermutigenden, netten Stellen, die sind ja auch wichtig, die sollen wir lesen, aber wir sollen das andere nicht aussparen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ihr Lieben, fehlt euch etwas an eurer geistlichen Zubereitung? Wenn ihr die Endzeitbriefe nicht studiert habt, fehlt euch was. Und deswegen ist vielleicht auch dieser Abend ein Teil Zurüstung, dass wir gerade mal einen Blick auf die sogenannten negativen Warnungen werfen, die in Gottes Wort immer wieder vorkommen und die wichtig für uns sind, die ein Schutz für uns sind. Unser himmlischer Vater hat sie uns aus Liebe und Fürsorge gegeben und wir sind nicht weise, wenn wir sagen, ach, das brauche ich nicht, das interessiert mich nicht, das überspringe ich. Ja? Sondern wir sollten gerade auch diese Dinge sorgsam lesen, da sind wichtige Dinge für uns drin, die uns helfen, in der Endzeit zu überwinden. Ja, also wir wollen einmal den Anfang lesen, die ersten drei Verse und dann gehen wir noch etwas näher auf diese ganze Fragestellung der falschen Lehre und der falschen Lehrer ein. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten oder Irrlehren einführen. Also hier steht das Wort Häresie, das ist ein Fremdwort und heißt eigentlich Irrlehre, eine selbsterwählte falsche Lehre, die von Gottes Wort ablenkt, die heimlich verderbliche Irrlehren einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht. Ja. Wer das Alte Testament studiert, wird immer wieder auf falsche Propheten stoßen. Lügenpropheten, so könnte man das auch ausdrücken, Propheten, die Betrügerisches reden, die gab es im Alten Testament. Und wiederum, das Alte Testament ist so wichtig für uns, ihr Lieben. Das Alte Testament gehört genauso zu aller Schrift dazu, die nützlich ist zur Belehrung und zur Zurüstung des Menschen Gottes. Und im Alten Testament finden wir viele Vorbilder. So finden wir das ja in 1. Korinther 10 und in Römer 15 ausgedrückt. Dinge, die uns sozusagen ein Spiegel vorhalten und uns warnen, uns zeigen, wo vielleicht Gefahren sind, uns auch eben ja, bestimmte Herausforderungen, Aufgaben veranschaulichen. Ja. Und die alten Propheten, die falschen Propheten der alten Zeit, die haben uns auch etwas zu sagen. Sie werden übrigens auch immer mal wieder angeführt, zum Beispiel Bileam, dem werden wir nachher noch begegnen. Ja? Also da gab es verschiedene falsche Propheten, der Bileam ist einer von ihnen. Dann finden wir eben auch die falschen Propheten zur Zeit von Josaphat und Ahab. Ja? Da waren es 400 falsche Propheten, die dem König Ahab geweissagt haben, dein Weg ist vor Gott wohlgefällig, geh hin, du wirst deine Feinde schlagen. Und dann kam ein Bote des Königs zu dem einen echten Propheten, der noch übrig geblieben war, dem Michaja. Und dann hat er etwas gesagt, das ist ganz typisch für die heutige Zeit. Die ganzen anderen Propheten haben schon gesagt, dass alles gut geht und dass der König geliehen hat. Sag doch dasselbe, rede doch dasselbe zu, sprich doch was Positives. Ja, und der Micha muss sagen, tut mir leid, ja, ich kann nur das Wort Gottes reden. Und dann nachher verkündet er das Gericht und dann sagt er, Ahab ganz beleidigt zum Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, er redet immer nur böse Sachen über mich. Ja. Und das ist so typisch für die Endzeit. Ja. Man will lieber die falschen Propheten hören, die sagen, Wohlstand, Friede, macht weiter so, die große Erweckung kommt, alles ist paletti. Und diejenigen, die sagen, Vorsicht, Verführung, sagen, ach, diese Negativdinge immer wieder, ja, die regen mich auf, ja, die vermiesen mir nur meinen Optimismus. Tja, wisst ihr, dort, wo Gott warnt, da können wir keinen Optimismus verbreiten. Dort, wo Gott uns in seiner Liebe Gefahren aufzeigt, wer da sagt, alles ist in Ordnung, dein Weg ist recht vor dem Herrn, das ist ein Verführer. Ein Schädling, ein Wolf. Und das ist genau das Problem. Das war schon im Alten Testament so und das ist in der heutigen Zeit auch so. Und ich möchte mal erinnern an ein ganz wichtiges Wort aus dem Alten Testament, was falsche Propheten betrifft und warum Gott sie zulässt. Das steht in 5. Mose 13. Und das hat eigentlich auch ganz konkret mit unserem Thema zu tun. 5. Mose 13 ab Vers 1. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Ihr Lieben, über diesen Vers könnte ich eine ganze Predigt halten. Da ist schon wieder ganz viel ausgesagt. Das ist ein Rezept, was uns übrigens wunderbar durch die Endzeitverführung durchhilft, wenn wir das wirklich beachten. Ja? Und wiederum, alle Schrift haben wir gelesen und hier lesen wir das ganze Wort. Nicht nur unsere Lieblingsstellen, ja? Das ganze Wort. Dass ich euch gebiete. Das Wort Gottes hat Autorität, ihr Lieben. Das Wort Gottes können wir nicht lesen wie ein Roman, um uns daran irgendwie zu delektieren, sondern es hat Appellcharakter, es redet zu mir, es stellt mich in eine Verantwortung. Ja, und jetzt? Jetzt hast du es gehört, was willst du denn tun? Willst du es ausleben, gehorchen oder beiseite schieben und sagen, oh, das ist mir jetzt im Moment zu viel. Ein andermal. Wenn ich Gelegenheit habe, werde ich wieder darüber hören, ne? Sagte mal der Felix zum Apostel Paulus. Und das andere Mal kam natürlich nie. Ja? Welche Haltung haben wir zum Wort Gottes? Ihr sollt es bewahren, um es zu tun. Also bewahren heißt nicht eine konservative, bibeltreue Meinung im Kopf haben. Das ist gut, das ist notwendig, aber das ist nicht alles. Sondern bewahren heißt, ich muss es ausleben. Ich muss es auch tun. Und in dem Maß, wie ich es tue, wird auch meine Herzenserkenntnis der Heiligen Schrift vertieft und ich wachse geistig. Ja? Das muss zusammengehören. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Das ist genau unsere Gefahr. Das macht genau der Teufel mit den falschen Lehrern. Die einen nehmen uns die ganze Bibel weg, die liberalen Bibelkritiker, die lassen im Grunde gar nichts mehr übrig an Worten Gottes aus der Bibel. Alles soll nur Menschenwort und Mythos sein, ja. Das sind die Diener des Teufels, die uns das Wort rauben. Und die anderen, die falschen Propheten der Pfingst- und charismatischen Bewegung, die produzieren die ganze Zeit angebliche neue Worte Gottes. Zusatzoffenbarungen. Der Herr hat gesprochen, die große Endzeiterweckung kommt. Ja, aber in der Bibel sagt der Herr, der große Abfall kommt. Was stimmt denn jetzt? Tja, das ist genau die Frage. Was stimmt? Das feste prophetische Wort der Schrift. Oder die Aussagen der falschen Propheten, die sagen, es wird alles ganz herrlich, ganz wunderbar. Die große Erweckung kommt, die Apostel kommen, die Wunderheilungen kommen. Ja? Was wollen wir denn glauben? Worauf gründen wir unseren Glauben? Ja, aber das ist ganz interessant, was der Herr jetzt sagt in 5. Mose 13. Ab Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Und jetzt kommt das Wichtige. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Herr, warum lässt du das überhaupt zu, dass in der Gemeinde mitten unter den Heiligen, den geliebten Kindern Gottes, so viele abgebrühte Verführer auftreten, so viele falsche Lehren verkündigt werden? Ich habe mich das schon gefragt. Und ich glaube, dass dieses Wort uns eine gewisse Antwort geben kann darauf. Steht im Alten Testament. Ja? Wir müssen graben und forschen, dass wir sowas überhaupt finden. Aber das sagt uns die Bibel, Gott lässt das Böse zu, um seine auserwählten Gläubigen zu prüfen. Gott lässt das Böse zu, weil in der Stellung zu dem Bösen wird unser Herzenszustand offenbar. Das gilt auch für die Versuchung zur Sünde. Ja? Gott hat es zugelassen, dass diese Frau des Potiphar zu Josef kam. Ja? Gott wollte ganz gewiss nicht den Josef zur Sünde verführen. Im Gegenteil. Ja? Diese Versuchung war ein Anlass dafür, dass die Gesinnung des Josef offenbar wurde und er einen wichtigen Schritt getan hat, den wir nur eben nachahmen können, nämlich, dass er geflohen ist vor der Sünde und gesagt hat, wie könnte ich gegen Gott sündigen? Das war, da wurde die richtige Herzenseinstellung offenbar in einer Stunde der Prüfung. Ja? Dafür sendet Gott Prüfungen, dass unsere Herzenseinstellung geläutert wird und offenbar wird, dass wir auch uns korrigieren können, wenn wir merken, ich stehe da gar nicht richtig gegenüber einer solchen Versuchung. Und dann heißt es in Vers 5, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Ihr Lieben, wenn wir das tun, dann sind wir bewahrt in der Endzeit. Dann kommen wir durch. Dann kann der Herr uns segnen und leiten und bewahren. Ja? Also es geht um unsere Herzenshaltung. Und Gott lässt diese bösen Dinge zu. Im 1. Petrusbrief finden wir auch so ein Wort, was man nicht so gerne hört. Im 4. Kapitel, im 17. Vers. Denn es ist Zeit, dass das Gericht anfange am Haus Gottes. Wie am Haus Gottes? Wir sind doch alle erlöst. Ist doch kein Gericht, oder? Wisst ihr, es gibt kein Zorngericht zum Verderbnis für die wahren Gläubigen. Aber das Haus Gottes ist, das sind die Gläubigen in ihrer Verantwortung vor Gott, in ihrer Verantwortung, dem Wort Gottes zu gehorchen. Und da sind wir ja oft weit davon entfernt. Und da übt Gott Gericht und lässt es auch zu, dass zerstörerische Einflüsse ganze Gemeinden und Strömungen zerstören. Das ist ein Gericht. Ja? Was ist geblieben von der Reformation? Was sind die Kirchen der Reformation heute, wenn sie pompös das große Reformationsjubiläum feiern? Ja, da können sie eigentlich von Luther fast nichts mehr zitieren, weil sie alles schon verworfen haben, was Luther mal gesagt hat. Ja? Wo stehen heute die Herrnhuter, Brüdergemeinde? Ja? Früher mal ein erweckliches Zentrum des Pietismus, heute liberal, ökumenisch, tot. Ja? Das ist Gericht am Haus Gottes. Der Einzelne steht in der Verantwortung, treu zum Herrn zu stehen, sich abzusondern vom Bösen, dem Bösen zu widerstehen. Und ansonsten kann es sein, dass eben auch Bewegungen, die früher mal im Segen existiert haben, einen Niedergang erfahren. Also die falschen Propheten haben uns einiges zu sagen. Ich könnte jetzt noch Jeremia 23 einiges zitieren, müsst ihr mal nachlesen. Ja, ihr verdreht die Worte des Herrn der Heerscharen. Wenn sie mein Wort hätten, dann sollten sie mein Wort verkündigen. Ganz interessante Dinge, die eben auch in dem Zusammenhang Verführung wertvoll sind. Aber ich lasse es jetzt mal dabei. Es gab falsche Propheten unter dem Volk. Und wir sehen, Gott lässt diese Dinge zu, um seine Gemeinde, um seine Heiligen zu prüfen, um sie zu läutern. Und deswegen lässt Gott auch zu, dass falsche Lehrer auftreten in der Gemeinde. Und es war ja schon in der apostolischen Zeit der Fall. Also wir müssen uns davor hüten, die Apostelzeit als eine Idylle zu sehen, in der alles noch gut war. Das stimmt nicht. Ja? Das Wesentliche war wenigstens noch gut. Durch den Dienst der Apostel hatten die apostolischen Gemeinden eine gesunde Grundausrichtung. Aber schon damals gab es erschreckend viele Irrlehren, Spannungen, Fehlentwicklungen. Ja, wenn wir mal die Apostelbriefe daraufhin genau studieren, da werden eigentlich fast überall Fehlentwicklungen korrigiert in diesen Gemeinden. Ja? Also war schon damals dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis da. Gott hat sich entschlossen, die Gemeinde nicht in ein Glashaus zu setzen. Ja? Und sie völlig von den Einwirkungen der Welt und des Satans abzuschirmen. Das hätte Gott machen können, aber das ist nicht Gottes Absicht. Ja? Sondern wir müssen uns bewähren, mitten in der Welt mit ihren Sünden, mitten unter den Irrlehren, mit ihren falschen Lehren. Und wenn wir da überwinden, was passiert mit unserem Glauben? Was passiert mit Pflanzen, die Wind und Wetter ausgesetzt sind, im Gegensatz zu solchen Pflanzen im Glashaus? Ja? Die sind stärker, die sind widerstandsfähiger, die Wurzeln sind fester und tiefer. Ja? Der Glaube wird gestärkt, wenn er sich auseinandersetzen muss mit Verführung. Und das ist eigentlich Gottes Absicht. Gott hat immer nur gute Absichten, auch mit dem, was er uns zumutet. Das gilt auch für andere Dinge im Leben. Ja? Aber die Frage ist, wie stelle ich mich dazu? Gehe ich auf diese guten Absichten Gottes ein und handle nach Gottes Wort? Dann sind auch die falschen Propheten und falschen Lehrer keine wirkliche Gefahr für mich, auch wenn ich eben wachsam sein muss. Ja, also es gibt auch in der Gemeinde falsche Propheten. Die Pfingsten-Charismatische Bewegung ist ein dramatisches Beispiel dafür. Gab es aber auch schon früher, Montanus, 3., 4. Jahrhundert und so weiter. Aber in der Gemeinde haben die falschen Lehrer insgesamt eine viel negativere Rolle gespielt. Woher kommt es? Kann man sich auch fragen. Nun, Lehre ist für die Gemeinde etwas besonders Wichtiges. Die Gemeinde ist eine himmlische Heilskörperschaft, die eigentlich ganz entscheidend geprägt wird durch ihre besondere Stellung zu dem Herrn Jesus, der im Himmel erhöht ist zur Rechten Gottes. Die Gemeinde hat deswegen auch hat die Voraussetzung, dass die einzelnen Gläubigen ein geistgewirktes Verständnis von ihrem Auftrag haben. Deswegen der Apostel Paulus verwendet im Epheserbrief, im Kolosserbrief ganz viele Verse darauf, uns die Stellung, die wir in Christus haben, den Auftrag der Gemeinde bewusst zu machen, uns bewusst zu machen, wer wir in Christus sind und was Gottes Wille für uns ist. Dafür braucht es Lehre. Das Volk Israel hatte 613 Gebote. Ja? Und die haben hauptsächlich falsche Propheten gehabt, die sie wegbringen sollten. Aber in der Gemeinde spielt gesunde Lehre eine ganz entscheidende Rolle und deswegen benutzt der Feind falsche Lehre, um die Gemeinde sozusagen zur Entartung und zu falschen Wegen zu bringen. Diese falschen Lehrer arbeiten nicht mit offenem Visier. Es ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Sie werden heimlich verderbliche Irrlehren einführen. Das passiert nicht offen. Das passiert getarnt. Und zwar in verschiedener Hinsicht. Auf der einen Seite ist es klar, falsche Lehrer bringen nicht 80% oder 100% Irrtum. Es ist logisch, dass ein normales Kind Gottes, das einen Heiligen Geist hat, sowas sofort merken würde und gar nicht erst auf den Köder reinfallen würde. Ja? Aber was ist, wenn derjenige 80% Wahrheit bringt und 20% Irrtum? Das ist aber oft das Problem, wenn man warnt vor charismatischen Irrlehren, da kommt übrigens dann ganz oft eine Frau, die lehrt und predigt, nämlich Joyce Meyer ins Spiel, ja? Die im Fernsehen da auftritt. Und die zum Beispiel schamlos Irrlehren propagiert. Ja? Das Wohlstandsevangelium, das Wohlfühlevangelium, das Selbstverwirklichungsevangelium. Krasse Irrlehren. Aber die Leute hören sie gern, weil sie predigt, das gefällt mir, ja. Das tut mir gut, wenn ich das höre, sagen dann viele Christen. Ja? Und wenn man sich die Predigten anschaut, abschnitteweise, genauso könnte ein evangelikaler Prediger predigen. Ja? Du merkst es nicht sofort. Das ist sogar bei Yong Di Cho und krassen Irrlehrern so, dass da viele, viele Dinge sagen, die sind einfach biblisch, ja? Die sind richtig. Und dann kommen die Dinge. Ja, wenn der Gläubige angefangen hat, Vertrauen zu fassen, zu sagen, ah ja, genau, das, der sagt das Richtige, ja, dann wird es reingeschmuggelt, was falsch ist. Ja. Und dafür müssen wir wachsam sein und aufpassen. Und am besten deshalb, wenn wir wissen, jemand ist ein Irrlehrer, und das kann man bei einer Frau, die predigt und lehrt, eigentlich so einfach feststellen. Ja. Sie kann gar nicht im Segen Gottes, im Auftrag Gottes auftreten, weil 1. Timotheus 2 immer noch gilt, eine Frau aber erlaube ich nicht zu lehren, oder über den Mann zu herrschen. So, ganz einfach. Aber so einfach ist es heute nicht mehr. Ja? Man will gerne das hören, was einem gefällt. Aber wie gesagt, wenn ich weiß, jemand ist ein falscher Lehrer, jemand kommt von der Pfingstbewegung, ja, aber der sagt doch so viele schöne und richtige Sachen. Ja, aber hast du den irrtumslosen Filter, um alles Falsche rauszufiltern und nur das Richtige zu behalten? Das haben wir nicht. Ja? Mit dem Richtigen bleibt dann immer auch Falsches hängen. Deswegen sollen wir falsche Lehrer ganz meiden, anstatt uns an dem aufzuhalten, was sie auch richtig sagen. Ja? Das ist so eine Lektion daraus. Also die Leute treten heimlich auf. Das gilt zum Beispiel auch manchmal, also gerade charismatische Verführer, die wurden zum Teil richtig geschult, werden vielleicht heute noch, wo sie gesagt haben, geh in deine Gemeinde zurück, wenn du die Geistestaufe empfangen hast und arbeite dort. Im Verborgenen breite diese Dinge aus und gewinne Leute für unsere Lehren. Ja? Und es ist vorgekommen, dass dann irgend so ein Charismatiker plötzlich unter der Hand über damals vielleicht noch Kassetten und so weiter diese Lehren ausgebreitet hat und dann gab es irgendwann eine Gemeindespaltung. Ein Drittel der Gemeinde war weg und die Gemeindeleitung hatte noch gar nicht richtig gemerkt, dass da eine Infektion passiert war, wo von mir aus die ganze Jugend plötzlich verschwunden ist. Ja, alles vorgekommen, und zwar nicht nur wenige Mal, in biblischen Gemeinden in Deutschland. Ja, weil die Leute heimlich arbeiten. Der Rick Warren, ein ganz großer Verführer der Endzeit, hat gesagt, wir müssen unter dem Radar wirken. Dass die Leute gar nicht merken, dass da ein feindliches Flugzeug in ihr Gebiet gezogen ist. Ja. Und genau das ist es. Heimlich werden sie verderbliche Sekten einführen. Indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Also die Verführer, die verleugnen den Herrn natürlich nicht offen, sondern sie verleugnen ihn letztlich mit ihren falschen Lehren, obwohl sie sich meistens in Lippenbekenntnissen zu Christus bekennen. Das ist eben auch so etwas, was viele einfältige Christen durcheinander bringt. Dann sagen sie, ja, die reden doch so viel von Jesus und die lieben doch Jesus so sehr. Und heutzutage in der Endzeit musst du fragen, welchen Jesus? Das fragen viele nicht. Ja? Den echten Herrn oder einen falschen Jesus? Einen charismatischen, einen katholischen, ja, einen ökumenischen Jesus? Einen emergenten Jesus? Ja? Und das ist das Problem. Das kann man gar nicht danach bewerten, sondern solche Leute, sie verleugnen den Herrn mit ihren bösen Lehren und mit ihrem bösen Lebenswandel. Und deshalb kommt das Gericht über sie. Aber vordergründig, und das ist etwas, was viele Christen entmutigt und verunsichert, viele werden ihren verderblichen Weg nachfolgen. Ja, das gilt für die liberale Theologie, das gilt für die Ökumene, die ökumenische Bewegung, ist eine dermaßen machtvolle Endzeitbewegung, die im Moment praktisch die ganze Allianzbewegung in sich aufsaugt und völlig kirre macht. Und dann werden die bibeltreuen Gläubigen verunsichert und sagen, ja, wer ist denn noch übrig? Ja? Es gibt ja fast niemand mehr, der die Dinge so sieht wie ich. Bin ich vielleicht falsch? Ja? Viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Also, es ist heute ganz einfach. Das, was wirklich ganz große Zahlen und ganz große Massenbewegungen ist, das ist vom Feind, das ist nicht von Gott in der Endzeit. So einfach ist es. Ja? Die wahre Gemeinde ist immer eine kleine Herde gewesen. In der Endzeit sagt der erhöhte Herr zu Philadelphia, du hast eine kleine Kraft. Ja? Die Leute, wo die Tausende und Zehntausende hinströmen, sind die Verführer in der Endzeit, nicht die Echten. Bei den echten Gläubigen kann es sein, dass Leute weglaufen, weil sie sagen, es ist mir zu mühsam, der Weg ist mir zu eng, zu schmal. Ja? Das kann in der Endzeit passieren. Um ihretwegen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Nun, ich verfolge ja vor allen Dingen auch die charismatische Bewegung, weil ich darüber auch Aufklärungsarbeit mache. Und da muss man nur mal so ein paar Dinge sich vor Augen führen. Ja? Wie der Weg der Wahrheit verlästert wird durch diese Irrlehre. Zum Beispiel, immer wieder passiert auch heute noch, dass Leute irgendeinen Erzcharismatiker, der stirbt, und dann kommen die falschen Propheten und sagen, darf der auf gar keinen Fall begraben, der wird auferstehen, der wird auferweckt werden. Und dann tanzen die um einen Leichnam rum und rufen und beten in Zungen und warten, dass der auferweckt wird. Ja? Und dann muss die Polizei kommen und ein geordnetes Begräbnis für den Mann erzwingen. Ist erst vor kurzem, habe ich das wieder gelesen, in Amerika passiert. Ja? Es passierte in Deutschland. Und was ist? Der Name des Herrn wird verlästert. Genauso, wenn man dann wie Jimmy Swaggart oder irgendwelche großspurige, charismatische Fernsehprediger, die heilige, gesalbte Reden halten und dann nachher kommt raus, sie haben mit Ehebruch gelebt, sie haben hunderttausende Dollars veruntreut und landen im Gefängnis. Tja, der Name des Herrn wird verlästert. Ja? Da könnte man noch vieles sagen. Also diese Dinge sind ganz ernste Realität. Und das mit der Habsucht ist natürlich auch so eine Sache. Aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Wisst ihr, diese Verführer haben genau gemerkt, die Charismatik, aber auch Willow Creek, wie kitzle ich meine Kunden, dass sie mir treu bleiben und immer wieder kaufen. Ja? Indem man ihnen das sagt, was ihnen gefällt. Nicht die unangenehme biblische Wahrheit, sondern du bist toll in den Augen Gottes. Du bist herrlich und wunderbar und zum Verlieben. Und ja, solche Sachen sagen die Verführer. Ja? Stell dich jeden Morgen vor den Spiegel und sag dir selber, wie toll du bist. Christliches Ratgeberbuch. Ja? Und das sind so diese Dinge, aber sie tun es aus Habsucht. Es gab den Fall in der Schweiz, glaube ich mal, von einem evangelikalen Werk, das mal einen Heilungsprediger, so einen charismatischen Benny Hinn aus Amerika mit großem Glamour eingeladen hat. Und der kam und hat gepredigt und als erstes hat er eine Stunde lang übers Geben gepredigt und dafür, wie gut es ist, wenn man dem Prediger, dem Heiler viel Geld spendet, weil dann bekommt man nämlich das Hundertfache und Tausendfache zurück, garantiert. Und dann hat er dann eben noch gesagt, ja, und jetzt legt mal eure Geldscheine in Umschläge und dann legt eure Gebetsanliegen dazu. Wir werden für eure Gebetsanliegen beten und je mehr ihr gebt, desto höher wird größer wird die Erhörung sein. Ja? Und dann hat also dieser einladende Evangelikale mitbekommen, wie nach dem Ende der Veranstaltung der Benny Hinn und seine Mitarbeiter diese ganzen Umschläge gekrapscht haben und haben das Geld rausgeholt, in den Koffer getan und die ganzen Gebetsanliegen wurden einfach weggeschmissen in den Abfalleimer. Ja? Und dann sind sie ab an den Flughafen. Und das war dann diesem Evangelikalen doch ein bisschen zu viel. Aber wisst ihr, das ist, ich könnte viele, viele Beispiele nennen, das ist unerbaulich, ich lasse es, aber es ist so, wo Irrlehre ist, da ist Habgier. 1. Timotheus 6, ja, da wird es ganz konkret miteinander verbunden und das ist eine ganz wichtige Sache, dort wo unredliche Spendenwerbung ist, dort wo zum Beispiel wie auch bei der Joyce Meyer dann bekannt wird, dass sie für glaube ich, zig Millionen Dollar ein eigenes Flugzeug hat und ein Jahresetat von 100 Millionen Dollar und zwei Villen und dieses und jenes und Diener. Ja, da heißt es in 1. Timotheus 6, Abvers 3, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Ja? Ganz klare Warnung. Die Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Ja. Also ich möchte jetzt nur diese Beispiele bringen, um zu zeigen, diese Lehren, diese prophetischen Aussagen sind nicht irgendwie was Abstraktes, was man gar nicht in der Realität wiederfindet. Ja, ich könnte viel mehr noch anführen an Beispielen. Das ist Realität heute. Und deswegen zeigen diese Verse auch ein Profil auf, wie man Irrlehrer unterscheiden und erkennen kann. Ja, dafür ist es ja da. Es soll uns ja schützen, was hier steht. Wir sollen wachsam werden, dass wir nicht nur die rosarote Außenfassade sehen, die manchmal perfekt gemacht ist. Ja, die können sich perfekt schminken und verstellen und irgendwo die Leute gewinnen. Ja. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man diese Dinge, die hier stehen, und dann muss man sagen, Finger weg, halte dich fern. Das Gericht über sie ist längst vorbereitet, ihr Verderben schlummert nicht. Die große Not für die Gläubigen ist, warum lässt Gott es zu? Ja. Und dann dürfen wir wissen, Gott hat seine Gründe, es zuzulassen, aber diese Leute werden ihren Lohn empfangen. Und da wird nie davon geredet, dass sie sich noch bekehren könnten, dass die vielleicht echte Gläubige wären, sondern die Bibel lehrt, falsche Lehrer, falsche Propheten, falsche Apostel sind ausnahmslos Diener des Teufels und sie, der Ende ist das Verderben. Ja? Da gibt es gar keine Diskussion. Das ist ein Unterschied zu den Anhängern, zu den irregeführten Schafen. Ja? Das unterscheidet die Bibel sehr deutlich. Aber lest mal überall, wo über falsche Lehrer, falsche Apostel, falsche Propheten geschrieben steht. Der Herr Jesus sagt, die falschen Propheten auswendig Schafskleider, inwendig sind sie reißende Wölfe, nicht wiedergeboren. Ja? Ja. Jetzt kommt das Gericht Gottes über die Frevler. Das ist der Abschnitt 4 bis 9. Ich lese ihn erst einmal. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Ja, also wie gesagt, der Konflikt ist Psalm 73. Der Gottlose, der Frevler, der Freche, der floriert, ihm geht es gut, fahrt mal nach Karlsruhe, wo der Siegfried Müller seinen Tempel hat, ja, seinen Marmortempel, weiß nicht, 30 Millionen, ne? Ja? Das, so ein Gemeindehaus hat nicht jeder. In Adelberg jedenfalls nicht. Ja? Der hat das Wohlstandsevangelium umgesetzt. Der hat Millionen gesammelt von seinen Anhängern und hat sich da einen Palast hingestellt. Ja? Der Gottlose floriert. Ist doch eine Anfechtung, oder? Ja? Und deswegen, einmal kommt die Stunde der Abrechnung. Gott schaut zu. Gott lässt kein Feuer vom Himmel fallen. Aber die Stunde der Abrechnung kommt und wir müssen wissen, dass das nicht auf die Dauer von Gott geduldet wird. Gott hat die Engel nicht verschont, da kann ich jetzt nur ganz kurz drauf eingehen. Gibt es unterschiedliche Aussagen, aber eine Aussage, die mir eine Erklärung scheint, ist eben, dass in der Zeit Noahs, in der Zeit vor Noah, eben die Menschen zum Teil Okkultsünden begangen haben, auch mit dämonischen Mächten und da eben auch eine perverse Art von Sexualität mit im Spiel war, sodass da die Riesen gezeugt wurden Wie gesagt, andere sehen es ein bisschen anders, aber diese Engel sind jedenfalls eine besondere Gruppe von Engeln, die schon vorab wegen ihrer Sünde in den Abgrund geworfen worden sind. Wir müssen ja sagen, Satan und die gefallenen Engel, Dämonen, sind immer noch wirksam. Und zwar, weil Gott es zulässt. Ja? Nicht, weil sie das könnten aus eigener Macht. Natürlich nicht. Ja? Sie sind ja Geschöpfe und völlig abhängig von Gott. Aber Gott lässt es noch zu. Gott lässt das Böse zu. Der Satan ist der Fürst dieser Welt. Wie kann das sein? Nur durch die Zulassung Gottes. Ja? Gott ist der Allerhöchste. Und wenn er die Stunde gefunden sieht, den Satan zu beseitigen, dann genügt ein Befehl, ein Engel, und der Teufel wird in Ketten in den Abgrund geworfen. Ne? Also da gegen Gottes Allmacht hat der Teufel keine Macht. Aber Gott lässt es im Moment zu, aber diese besondere Gruppe von Engeln ist bereits in Fesseln der Finsternis aufbewahrt zum Gericht, weil sie auf eine besondere Weise gesündigt haben. Wie gesagt, es wird von vielen dieser Verderbnis der vorsintflutlichen Menschheit zugeschrieben. Und dann kommt eben das Gericht über diese alte Welt, 1. Mose 6. Nur Noah und sein Haus wurde verschont. Die ganzen Frevler wurden von Gott gerichtet. Und so wird es auch sein in der Endzeit, wenn der Herr Jesus zum Gericht kommen wird, am Tag des Herrn, dann wird die ganze Welt, dann wird auch die religiöse Welt, auch die Namenschristenheit schrecklich und ernst gerichtet werden. Da wird nichts mehr übrig bleiben. Da werden die Dinge ganz klar auf den Tisch kommen und die Frevler und Sünder werden das empfangen, was sie verdient haben. Ja? Gott hat lange zugewartet. Überlegt mal, wie lange es wohl war, dass Noah gepredigt hat, Gerechtigkeit, dass die Arche gebaut wurde, dass Gott immer weiter zugewartet hat und die später haben gedacht, das geht immer so weiter. Das ist das nächste Kapitel am Sonntag, ja, wo das nochmal aufgegriffen wird. Und dann kam aber der Tag des Gerichts und hat sie kalt erwischt, weil sie gedacht haben, Gott richtet mich. Ja? Und das wird hier deutlich gemacht. Und dann kommt Sodom und Gomorra. Ja, ein Vorbild für die heutige Zeit. Die heutige Gesellschaft bewegt sich immer näher und immer schneller auf Sodom und Gomorra zu. Und das muss uns ein ganz ernstes Endzeitzeichen sein. Ja, wenn die Dinge, die Sodom und Gomorra das Feuer gebracht haben, heute als öffentliche Tugenden propagiert werden und praktisch die biblische Ehe aufgelöst wird und solche Lebensformen als vorbildlich hingestellt werden, dann ist das Zorngericht Gottes nicht weit. Und ganz klar und deutlich. Sehen. Ja? Die Frevler, diejenigen, die gegen Gott sich auflehnen, die werden ihrem Gericht nicht entrinnen. Aber die Gerechten, die Heiligen, die Gottesfürchtigen, die wird Gott herausretten. Und es ist ja die Hoffnung der Gemeinde, dass der Herr kommen wird, um die Gemeinde zu entrücken, bevor diese letzten Gerichte kommen, bevor das endzeitliche Sodom im Feuer Gottes, im Zorngericht Gottes untergeht, wird die Gemeinde herausgerettet. Es ist ja interessant, dass bei Lot die Engel gesagt haben, wir können das Gericht nicht über Sodom bringen, solange du noch drin bist. Ja? Du musst erst raus. Dann kann erst das Feuer kommen. Und so ist es, denke ich, auch mit der Entrückung der Gemeinde und diesem Gerichtstag, der jetzt da auch angekündigt wird. Und dann werden auch alle religiösen Verführer gerichtet werden. Die Hure Babylon wird gerichtet werden. Die große ökumenische Welteinheitskirche wird gerichtet werden, wenn der Tag des Herrn Jesus Christus, der Tag des Herrn, kommt zum Gericht. Also Gott macht einen Unterschied. Der Gottlose, der Frevler, der Freche, der wird dem Gericht niemals entrinnen, auch wenn er jetzt im Moment scheint zu florieren. Und der Gottesfürchtige, auch wenn er bedrückt ist und in Not ist, ihn wird der Herr erretten und bewahren. Und das ist, denke ich, auch ein ganz starker Trost für uns. Wenn wir den Herrn fürchten und an seinem Wort festhalten, dann wird der Herr uns durch diese verführerische Zeit mit ihren ganzen Verderbnissen durchbringen. Es kostet uns etwas. Es kostet uns Kampf. Es kostet uns Opfer. Aber der Herr wird uns durchbringen. Und das ist eine wunderbare Verheißung für uns. Ja, im nächsten Abschnitt geht es dann noch einmal vertieft um die Herzenshaltung und das Verhalten der Verführer in der Gemeinde. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir verstehen, dass der Geist Gottes hier einfach uns auch deutlich macht, wie wir diese Leute beurteilen sollen. Und es ist eine Not in der heutigen Zeit, dass die modernen Evangelikalen, die Leute, die jetzt auch gerade in den Allianzgemeinden tonangebend sind, sie haben sich angewöhnt, über Verführer und Irrlehrer liebevoll, freundlich und positiv zu reden. Das ist ein irreführendes Dogma des modernen Evangelikalismus. Führe den Dialog mit Irrlehrern, sieh erstmal das Gute und hebe das Gute hervor und seh die ganz harmlos und brüderlich, wir sind Brüder im Geiste. Ja? Nur mal so, um das zu illustrieren. Es ist also so, dass in USA bereits konkrete Verhandlungen geführt werden, die Sekte der Mormonen in die evangelische Allianz aufzunehmen. Ja, die sind ja mächtig, die sind ja groß, viele Millionen zum Teil. Und die will man unbedingt dabei haben. Und über sie die ganzen haarsträubenden Irrlehren, die die haben. Ja. In der evangelischen Allianz ist die Sekte der Adventisten schon drin bei uns in Deutschland. Ja. Die sind schon offiziell mit akzeptiert, genauso wie die Irrströmung der Pfingsten charismatischen Bewegung in der Allianz ist. Ja. Man öffnet sich immer mehr für die Irrlehren. Und man verharmlost die Irrlehren. Und wenn jemand deutlich warnt, dass etwas böse ist, dann wird gesagt, oh, der ist intolerant, der ist lieblos, richtend. Ja? Aber ihr Lieben, schaut mal, wie der Apostel Paulus über die Irrlehrer in seiner Zeit spricht. Ja? Zum Beispiel im Galaterbrief. Die Hunde von der Zerschneidung, dass sie doch auch abgeschnitten würden. Solche Worte gebrauchen wir gar nicht. Ja? Aber das sind keine freundlichen, toleranten Worte. Ja? Es ist haarsträubend, wenn Evangelikale heute sagen, wir müssen zuallererst mal bei Irrlehrern das Positive hervorheben. Bei den Zeugen Jehovas zum Beispiel, das so eifrig evangelisieren. Ja? Ja, oder so viel beten. Aber das ist doch haarsträubend. Ja? Das ist doch das falsche Evangelium. Das ist ja ein Werk des Teufels, das sie tun. Und eben gerade kein Vorbild. Ja? Bei einer Irrströmung gibt es nichts Gutes, was man irgendwie akzeptieren könnte. Trotzdem gibt es zum Beispiel im Internet auch von bekannten Brüdern Bibeltreue, die eigentlich einen bibeltreuen Ruf haben, so Papiere, 10 Stärken und 10 Schwächen der charismatischen Bewegung. Ja? Da kann ich nur sagen, da gibt es keine Stärken und auch keine Schwächen, sondern diese Bewegung ist eine Verführungsströmung und ich muss mich von ihr fernhalten. Ja? Und diese Deutlichkeit, diese Schärfe auch, die wird heutzutage gerne weichgespült. Aber die Bibel redet nicht so. Und das werden wir jetzt hören, denn wir lesen jetzt mal ab Vers 10 diese Verse. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten, verwegen und frech wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern, wo doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Diese aber wie die unvernünftige Tiere von Natur zum Fangen, Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden, indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgerei bei Tage für ihr Vergnügen, als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind den Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen Frevel. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Ja, also wie gesagt, keine Toleranz, kein Dialog, keine Vorteile und Nachteile, sondern eine sehr klare, scharfe Sprache finden wir hier. Ja? Und wisst ihr, Das sind die Dinge, die auch viele Leute gar nicht so sehen. Die Abgründe, die moralischen Abgründe der Verfügung. Es ist ganz einfach, wenn man von Gottes Wort abweicht, wenn man Gottes Gebote missachtet, dann wirkt dieser Geist des Satans, der diese Leute antreibt, massive Gesetzlosigkeit. Ich möchte nur mal ein paar Beispiele nennen, ohne das irgendwie zu überziehen, aber erst in kürzerer Zeit wurde bekannt, dass praktisch der Gründer der Hillsong-Gemeinde in Australien, ein allseits geachteter Bischof, Pfarrer, Prediger, Prophet, Apostel der Pfingstgemeinde, der viele, viele Gemeinden gegründet hat, unter anderem die bekannte Hillsong-Gemeinde, dass dieser Mann jahrelang kleine Jungen missbraucht hat. So, ja. Der hat geweissagt, der hat gebetet, der hat freigesetzt, der hat Kranken geheilt, Dämonen ausgetrieben durch den angeblichen Geist Gottes und gleichzeitig hat er abscheuliche Sünden begangen. Ja? Ich weiß zum Beispiel, der Apostel, dem wir damals angehorchten aus einem charismatischen Missionswerk im Schwarzwald, ja, dieser Mann, der hochgejubelt wurde als Mann Gottes, Yonggi Cho, hat ihn bestätigt als Apostel über Deutschland. Von dem wurde irgendwann bekannt, dass er mit mehreren Frauen Ehebruch getrieben hat. Er wurde mit Schimpf und Schande aus dem Werk, das er gegründet hat, weggetrieben. Ja? Paul Kane, einer der führendsten Propheten der charismatischen Bewegung weltweit, von den Kansas City Prophets, einer der vollmächtigsten, stärksten charismatischen Prophetenpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, der wurde irgendwann mal gemaßregelt und es wurde bekannt, dass er jahrelang in homosexuellen Beziehungen und Alkoholismus gelebt hat, während er Prophetenkonferenzen geleitet hat, Anbetung geleitet hat als Lobpreisleiter und geweissagt hat lauter solche Propheten. Ja? Wie kann das sein, wenn es echte Menschen Gottes wären? Wie kann das sein, dass der Geist Gottes angeblich durch solche Leute wirkt? Ja? Und wenn das passiert, dann schiebt man die geschwind ab und stellt keine Fragen. Ja, was war denn jetzt mit den ganzen Weissagungen? Was ist denn jetzt mit der Hillsong-Gemeinde? Auf was ist denn die gegründet? Auf Christus? Versteht ihr? Es müsste ja aufgearbeitet werden, aber das wird natürlich alles zugedeckt. Ja, also es ist nicht überzogen. Ja, vielleicht manche naive Christen würden sagen, ja, das ist ein bisschen arg hart, was der Petrus da schreibt. Ja, also das gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr. Ja. Ich will nicht zu viel sagen, ich könnte noch viel mehr sagen, aber es gibt es. Das ist die Hinterseite, die Rückseite von diesen endzeitlichen Verführungsströmungen, die meistens unter der Decke gehalten wird und wo natürlich die Missionswerke nur dann etwas sagen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Ja? Aber da ist ein Abgrund von Lüge, Betrug und Gesetzlosigkeit und das ist etwas, was, wo die Leute einfach frech sind, verwegen und frech. Die wissen im Grunde um die heiligen Ansprüche Gottes und sie sündigen trotzdem und haben ein Doppelleben. Außen wunderbar fromm und auf der anderen Seite ja, Missbrauch der verschiedensten Richtung, Machtmissbrauch, ja, geschlechtlicher Missbrauch, finanzieller Missbrauch. Das ist dieses Doppelgesicht. Wir haben es gründlich kennenlernen dürfen durch 4 Jahre charismatische Bewegung. Andere lernen es vielleicht woanders kennen, das ist bei den Zeugen Jehovas auch nicht anders in der katholischen Kirche. Liest man ja dieselben Sachen immer wieder, ja. Es ist das Gesicht der Verführung, das hässliche Gesicht, das sie natürlich nicht nach außen kehren wollen, ja. Deswegen, diese Dinge sind nicht unwichtig, sondern die sind wichtig, dass wir verstehen, hier werden heutige Strömungen letztlich auch charakterisiert und es wird gewarnt vor der Verdorbenheit derer, die falsche Lehren verbreiten. Ja, man sieht es oft nicht, aber es ist so, Augen voller Ehebruch. Sie hören nicht auf zu sündigen. Sie locken unbefestigte Seelen an. Wisst ihr, die wissen genau, was man tun muss. Ja? Du musst jemand schmeicheln. Du musst jemand sagen, wie toll er ist. Du musst jemand sagen, zum Beispiel, was wir gehört haben von unserem falschen Propheten da, der hat mal so ein paar Männer dabei gehabt in einer Runde, da hat er dann so eine Weissagung gebracht. Der Geist Gottes hat mir gezeigt, dass jeder, der hier im Raum anwesend ist, einmal eine führende Rolle im Reich Gottes spielt. Merkt ihr den Köder? Jeder hat natürlich gedacht, oh, Gott hat Großes mit mir vor und ich muss mich an diesen Propheten halten, wenn ich wissen will, wie es weitergeht, wenn ich Karriere machen will bei Gott. Ja? Und das war der Absicht, das war der Köder. Sie locken an. Ja? Wir haben also auch so eine junge Frau mal mitgekriegt, die wurde geweissagt, der da irgendein Prophet von sonst woher. Du wirst einmal an den Enden der Erde die Hölle plündern. Tausende werden sich durch dich bekehren. Du wirst Wunder tun. Und ein paar Jahre später haben wir gehört, na, das ist eine Hausfrau mit zwei Kindern und einem Haus in Ludwigsburg. Ja? So, und was war? Ja, alles Lüge, alles Schwindel. Aber es war ein Köder. Ja? Es hat die Leute angelockt. Ich habe ein aufregendes Leben vor mir, wenn ich bei den Charismatikern mitmache. Ja? Also das sind alles Realitäten, die hier warnend erwähnt werden, zu unserem Schutz. Und es wird eben auch gesagt, diese Leute sind Brunnen ohne Wasser. Das heißt, die versprechen euch Lebenswasser. Aber im Endeffekt, das, was da geliefert wird, ist nicht erquickend und es stärkt das innere Leben nicht. Ja? Genauso dieser charismatische Lobpreis, ja? Da kriegst du eine euphorische Droge ab, Droge, eine Portion Irrgeist und schwebst irgendwo auf hohen Höhen und dann am Sonntagabend ist der Kater da, ist alles wieder vorbei. Ja? Das war nur so ein Aufgeputschtsein, das ist doch nicht die Kraft Gottes. Ja, die Kraft Gottes ist am Montag auch noch da, wenn du Schwierigkeiten hast mit deinem Chef. Ja? Aber man denkt, da ist etwas und hofft, da kommt Segen und in Wirklichkeit wird man enttäuscht, wie wenn eben ein Brunnen in der Wüste ist und da ist kein Wasser und du hast Durst. Nicht schön. Ja? Oder wenn ein Bauer auf Regen wartet und dann kommen die Regenwolken an und der Sturmwind zieht sie weiter und sie regnen nicht über deinen Acker. Das ist auch eine Enttäuschung. Ja, so vergleicht der Geist Gottes diese Verführung. Ja, dann wollen wir noch den letzten Abschnitt lesen. Der ist auch noch einmal wichtig. Ich muss jetzt ein bisschen kurz machen, weil wir sonst nicht durchkommen. Ja, noch einmal Vers 18 und dann den Rest. Denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende, fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder dahin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wiederum umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Auch keine sehr diplomatischen Worte, ja? Also die heutigen Evangelikalen würden sowas nicht in den Mund nehmen, ja? Aber hier wird Klartext geredet, ihr Lieben, und wir müssen Klartext reden. Gerade wenn es auch um Endzeitverführung geht. Wir dürfen die Dinge nicht beschönigen, denn damit spielen wir dem Teufel und seinem Werk einfach in die Hand. Ja? Ich habe das auch einmal so gesagt, Barmherzigkeit mit den Wölfen ist Unbarmherzigkeit mit den Schafen. Ja? Wenn ich die Wölfe, die ich eigentlich fernhalten soll als Hirte, einlade und sage, naja, das ist ein bisschen ein struppiges Schaf, aber wir wollen es auch zur Herde dazu nehmen, ja? Dann verderbe ich die Schafe. Und dafür werden diese Hirten einmal Rechenschaft geben müssen vor Gott. Das geht nicht. Und deswegen hier wird klar gewarnt. Und hier wird eine Sache gesagt, und das ist eben heute auch eine ganz gefährliche Irrlehre, über die wir schon noch immer etwas sagen müssen, ja? Es ist heute wirklich so, dass man sagen kann, es wird in vielen Kreisen, gerade im Evangelikalismus, ein Christentum des breiten Weges verkündet. Ja? Ein Christentum der Gesetzlosigkeit. Wir sind ja alle unter der Gnade. Wir müssen doch keine Gebote mehr halten. Wir können doch einfach leben, authentisch leben, so wie wir sind. Und Gott wird das schon alles in Ordnung bringen und vergeben und uns ans Ziel bringen. Ja? Also es wird Gesetzlosigkeit, Sünde, Weltförmigkeit, alles wird geheiligt und für gut empfunden und man kann eigentlich alles Mögliche machen. Ein Symptom noch einmal. In Idea Spektrum, der offiziellen Zeitschrift der Evangelischen Allianz, kam vor einiger Zeit in der Jugendbeilage so ein Bericht. Student und ein Kind bekommen. Dann haben sie so erzählt, ja, Peter und Petra, die haben zusammen studiert und haben sich geliebt und dann kam ein Kind und es war halt dann schwierig, weil Petra wollte natürlich ihr Studium nicht abbrechen und dann haben sie irgendeinen Weg gefunden und haben sich doch gefreut und haben Gott gedankt für das Kind. Nun, das Paar war aber unverheiratet. Die haben in Hurerei zusammengelebt und es wurde gar nicht mehr groß erwähnt. Da wurde auch nicht gesagt, dass das Sünde ist. Das war ganz normal. Ja, ist halt heute so, die jungen Leute brauchen Weilchen, bis sie Mut haben zu heiraten. Ja. Aber Gott hat sich bestimmt gefreut über das Kind und hat sie gesegnet. Ja. Das wurde so dargestellt, dass Hurerei keine Sünde mehr ist, sondern einfach eine Variante des zwischenmenschlichen Zusammenlebens unter Christen. Ja. Und das sind solche Symptome von Gesetzlosigkeit. Dass man einfach sagt, ich kann als Christ machen, was ich möchte. Klar, wenn ich zum Beispiel ein Bierzelt habe und Alkohol in Massen ausschenke zum Verderben der Menschen und ich werde Christ, dann bin ich eben ein christlicher Bierzeltinhaber. Gibt es beim Oktoberfest. Ja? Ist doch klar, wunderbar, ist doch schön, dass er Christ geworden ist und dass er jetzt die Biermengen vielleicht noch mit ein paar christlichen Sprüchen verziert. Ja? Aber dass ein Christ, wenn er sich wirklich bekehrt, diesen teuflischen Job aufhören müsste, das wird nicht mehr gesagt. Das wird auch gar nicht mehr gedacht. Das ist kein Problem, sowas zu tun. Ja? Und das ist Gesetzlosigkeit. Das bedeutet, ich kann zügellos leben. Ich kann tun, was mir meine Begierden sagen. Das ist alles bei Gott in Ordnung. Ich bin ja unter der Gnade. Ja? Und das sagt die Bibel nicht. Der Apostel Paulus sagt, sollte ich denn weiter sündigen, weil ich jetzt unter der Gnade bin, das sei ferne, Römer 6. Der ist entsetzt von dem Gedanken. Aber heute finden wir das als etwas ganz normal. Ja? Und heute wird gesagt, du kannst dich selbst verwirklichen, du kannst Freiheit haben, ja? Du kannst alles Mögliche tun und lassen, was du möchtest, wenn du Christ bist, aber du hast das Ticket in den Himmel. Und das ist Verführung. Genauso wie die Lehre eine Irrlehre ist, wo man sagt, wenn sich jemand einmal bekehrt hat, kann er sündigen, so viel er will, er geht nicht mehr verloren. Ja? Das stimmt nicht, das ist eine falsche Lehre. Ja? Ich persönlich bin der Überzeugung, dass ein wahres Kind Gottes, das von oben gezeugt ist, ganz bestimmt nicht verloren geht. Ja? Aber ein wahres Kind Gottes nach dem ersten Johannesbrief ist auch jemand, der nicht in Sünde lebt. Wer aus Gott gezeugt ist, der tut nicht beständig Sünde. Ja? Das ist diese Gegenbalance, die wird im modernen Irrlehren weggelassen. Ja? Und dann habe ich Verführung. Dann habe ich ein Christentum des breiten Weges. Ich kann leben wie die Welt mit ein bisschen religiösem Firnis und ich komme trotzdem in den Himmel. Das ist genau dasselbe, was die katholische und evangelische Kirche auch predigt. Ja? Du kannst leben wie die Welt, du kannst in Hurerei leben, in Ehebruch und am Schluss nimmt dich der barmherzige Gott in seine Arme auf. Ja? So habe ich es auch bei einem Hurer und Ehebrecher in der Begräbnispredigt gehört von einer evangelischen Pfarrerin, ja, vor einiger Zeit. Ja. Das ist Irrlehre. Und genau das wird hier angesprochen, dass sie nämlich Freiheit, ausschweifende fleischliche Lüste verheißen und sagen, das kannst du als Christ alles machen. Wenn du einmal erleuchtet bist, dann spielt es keine Rolle, wer was du mit deinem Fleisch machst. Das war damals auch die Gnosis, die solche Lehren gebracht hat. Aber das ist heute ein ganz gefährlicher Verführungstrend. Und wir müssen sagen, wer wahrhaft von Neuem gezeugt ist, der enthält sich von der Sünde. Das heißt nicht, dass wir ein vollkommenes, perfektes Leben führen können. Das können wir nicht, solange wir im Fleisch sind. Wir werden immer wieder versagen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich in Sünde lebe oder in Sünde falle. Und das ist genau dann der Punkt, dieses Bild. Ja, diese Leute, sie hatten praktisch eine klare Erkenntnis des christlichen Weges, aber sie haben sich letztlich dagegen entschieden und haben letztlich sich entschieden, den Begierden ihres sündigen Wesens zu folgen. Und da sagt der Geist Gottes, Sie haben zwar eine Scheinbekehrung hinter sich, aber das ist wie ein Hund, der zu dem umkehrt, was er erbrochen hat, und eine gewaschene Sau, die sich wieder im Schlamm wälzt. Und das zeigt zum Beispiel, dass diese Irrlehrer nie wiedergeboren waren. Ja? Weil der Geist Gottes verwendet hier ganz bewusst ein Bild. Ja? Ein Gläubiger wird mit dem Schaf verglichen, ja? Oder mit einer Taube, aber nicht mit einer Schlange und nicht mit einem Schwein. Ja? Das ist bewusst ein unreines Tier genommen. Das heißt, diese Leute waren nie wirklich gläubig und bekehrt, aber sie haben einen Schein von christlicher Fassade gehabt, und es hat sich dann gezeigt, dass sie letztlich zu einem ausschweifenden Sündenleben zurückgekehrt sind, und daran zeigt sich ihr wahres Wesen. Dass sie nämlich immer eine Sau waren, auch in dem Zustand, wo sie gewaschen waren. Ja? Also das ist diese Lektion. Passt auf, lasst euch nicht täuschen. Das sind falsche 50er, sagt der Schwabe. Ja? Die sind nicht echt. Lasst euch nicht von der Fassade täuschen. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 7, die falschen Propheten sind in Schafskleidern unterwegs, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Ja? An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Lasst euch nicht von der Fassade täuschen. Und deswegen, wenn gewarnt wird vor Irrlehren, vor der Charismatik, vor der Bibelkritik und Ökumene, vor diesen ganzen Dingen, dann müssen wir diese Warnungen ernst nehmen. Manche sagen, ja, ich muss das selber ausprobieren, ja. Ich werde es schon irgendwie rausfinden. So hatte ich auch mal gedacht, ja, dass ich das schon rausfinde. Und dann war ich 4 Jahre drin in der Verführung und bin voll reingerasselt und habe nichts gemerkt. Ja? Also da muss man auch sich als Kind Gottes warnen lassen. Dieser ganze Abschnitt zeigt uns, halte einen ehrfurchtgebietenden Abstand von diesen Leuten. Oder? Ja? Wenn ich weiß, das Verderben wartet schon auf den, dann werde ich doch mit dem nicht gut Freund sein und mich nicht unter seine Predigten setzen. Ja? Und das ist, denke ich, auch die Lektion aus diesem Abschnitt, dass man sieht, hinter einer frommen Fassade gibt es hier Gräuel, Gesetzlosigkeit, Frechheit gegen Gott, Auflehnung. Gott lässt es alles zu, aber das heißt nicht, dass Gott es billigt, sondern es kommt das Gericht über diese Leute und ihr haltet euch maximal fern von solchen Verfügungen. Durchschaut sie, entlarvt sie, seid solche, die sich nicht verführen lassen. Und ich möchte vielleicht schließen mit dem parallelen Aufruf aus dem Judasbrief. Es ist ein bisschen länger geworden, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Judas 3 und 4. Da heißt es, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Also wir sehen die Parallele zu 2. Petrus 2. Der Judasbrief ist ja danach geschrieben worden. Er bestärkt es nochmal. Wisst ihr, ihr Lieben, wenn Gottes Wort uns zwei Zeugnisse gibt von etwas, ich glaube, das habt ihr auch schon festgestellt, dann ist es besonders wichtig. Dann ist es etwas besonders Eindringliches, von dem der Herr möchte, dass wir es wirklich ernst nehmen. Und deswegen diese zwei Zeugnisse, Judasbrief und 2. Petrusbrief, stehen natürlich ganz bewusst so in der Schrift. Auch mit diesen Parallelen und Ähnlichkeiten, weil Gottes Geist uns sagen will, das ist etwas Wichtiges. Das müsst ihr beherzigen. Das müsst ihr ernst nehmen, was hier geschrieben steht. Dann werdet ihr auch geschützt werden. Und ich möchte zum Abschluss nochmal den letzten Verse von 2. Petrus 3 lesen. Das ist, denke ich, die Moral, die Schlussfolgerung, die Gottes Geist aus dieser ganzen Situation zieht. Und da werden wir am Sonntag natürlich nochmal drauf kommen. 2. Petrus 3, Vers 17 und 18. Ihr aber Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, wir sind gewarnt durch den 2. Petrusbrief, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ja, ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Wir wollen dazu aufstehen. Das kann. Vater im Himmel, ja, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns dein Wort gegeben hast, um uns in Liebe zu warnen und zu mahnen. Und wir haben uns mit diesem schwierigen Abschnitt beschäftigt, diesem Abschnitt, der voll ist von ernsten Ankündigungen von Verderbnis und Verführung und Gericht. Und wir wollen uns wirklich daran erinnern, dass es deine Güte und Liebe ist, dass du als unser himmlischer Vater nicht möchtest, dass wir als deine Kinder irregehen und Schaden nehmen von dem Werk dieser Verführer, die auch gerade in unserer heutigen Zeit in unserer Mitte wirksam sind. Vater, möchtest doch du schenken, dass dieses Wort, das wir jetzt lesen durften, uns wirklich innerlich aufweckt, dass wir den Ernst der Endzeit erkennen, den Ernst der Verführung, dass wir uns wirklich absondern und fernhalten von all diesen verderblichen Strömungen, dass wir nicht mit ihnen spielen, uns nicht anlocken lassen von den listigen Worten der Verführer, die die Unbefestigten zu sich ziehen und ausbeuten und ausnutzen wollen. Ach, du hast uns viele Warnungen gegeben, hast uns viele Hinweise gegeben, wie gefährlich das auch ist, wenn man solchen Verführungen sich öffnet. Möchtest doch du schenken, dass wir wirklich ganz nah bei dir bleiben, bei unserem guten Hirten, dem Herrn Jesus, dass wir deine gesunde Lehre befolgen, das ganze Wort, das du uns gegeben hast, dass wir es bewahren, um es zu tun. Schenke du dazu Gnade, Herr, und leite du uns, dass wir Überwinder sein dürfen in dieser herausfordernden letzten Zeit, dass wir durch die Prüfung dieser Verführungen hindurch in unserem Glauben gestärkt werden, in unserer Hingabe, in unserem Dienst für dich. Du willst uns durch diese notvolle Zeit hindurchbringen. Du hast uns die Hoffnung gegeben, dass unser Herr Jesus bald wiederkommt und seine Gemeinde zu sich entrückt. Danke für diese Hoffnung. Danke, dass wir dir dienen dürfen bis zu dem Tag der Verherrlichung und der Vollendung deiner Gemeinde. Wir preisen dich für diese Hoffnung und beten, dass du uns Segen schenkst aus dem Wort, das wir hören dürfen. Amen.